Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Petra Ensminger am Mikrofon, herzlich willkommen. Am Mittag wurde es von der Hisbollah bestätigt. Der Chef der pro-iranischen Hisbollah-Miliz Nasrallah ist tot. Was bedeutet das jetzt für den Konflikt? Wie wird der Iran reagieren? Dazu gleich mehr im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Beirut. Wie begründet die israelische Armee die Tötung? Auch das hören wir. Außerdem die Grünen im Stimmungstief, neu aufgestellt, raus aus der Krise. Wie sich das unter anderem Vizekanzler Habeck vorstellt, hören Sie dann. Und wir blicken auf die österreichische Nationalratswahl morgen. Nie war da der Ausgang so ungewiss wie diesmal. Die radikal-islamische Hisbollah-Miliz hat also den Tod ihres langjährigen Anführers Nasrallah bestätigt. In einer Erklärung dazu hieß es, der Kampf gegen Israel, der werde weitergehen. Moritz Behrendt beobachtet diesen Konflikt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. 3 Jahrzehnte lang hat der 64-jährige Nasrallah die Terrororganisation angeführt. Nun ist er tot und die Hisbollah wie geschwächt.
Die Hisbollah ist massiv geschwächt. Hassan Nasrallah war nicht nur der Generalsekretär, wie sein offizieller Titel war. Er war wirklich der charismatische Anführer dieser Organisation. Organisatorisch und rednerisch offenbar ein großes Talent bei seinen Reden, die immer von einem geheimen Ort ausgestrahlt wurden, waren wirklich immer tausende Schiiten im Süden Beiruts da, die sich diese Reden angehört haben und ihm im Prinzip an den Lippen hingen. In seinen Reden hat er dann immer so ein rhetorisches Stilmittel gehabt, weil es ja oft auch um andere Anführer ging, die getötet wurden. Und hat er gesagt, wenn einer von uns im Kampf gegen den Feind fällt, dann kommen viele andere nach. Das wird auch jetzt wieder behauptet bei Nasrallah, aber er ist für diese Schiitenmiliz nicht zu ersetzen.
Also hat Israel sein Ziel erreicht oder aber vielleicht ja auch nicht. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die hat sich dazu gerade nämlich so geäußert.
Die Lage ist brandgefährlich. Es droht, dass diese ganze Region in die absolute Gewaltspirale weiter reinrutscht. Jetzt mit den jüngsten Meldungen muss man deutlich sagen, die Militärlogik, das ist die eine. Mit Blick auf die Zerstörung von Hisbollah-Terroristen. Aber die Sicherheitslogik ist eine andere. Und es droht die Destabilisierung des gesamten Libanons. Und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels.
Droht das tatsächlich? Sie sind in Beirut. Wie sehen Sie das?
Nun, derzeit macht Beirut den Eindruck, dass hier Chaos herrscht. Es sind tausende Vertriebene auf den Straßen, die in der Nacht aus den südlichen Vororten gekommen sind, oft nicht mit mehr dabei als dem Nötigsten, was sie gerade anhaben, vielleicht noch eine Plastiktüte oder ein kleiner Koffer. Die haben in der Nacht im Freien übernachtet, auf Plätzen, auf Straßen, in Autos haben sie kampiert und es sind auch regelmäßig Krankenwagen zu hören, wenn man auf die Straßen geht und je weiter man südlich in die Stadt geht, immer noch weiter israelische Bombeneinschläge. Also die Destabilisierung des Libanon ist mitten im Gange. Ein Land, das ohnehin schon nicht sonderlich stabil war. Und die Hisbollah hat diese Situation oft ausgenutzt und sich eingenistet und Strukturen geschaffen, die nun, wenn sie vernichtet werden, tatsächlich dem Libanon weiter schaden können.
Wenn wir auf den gesamten Konflikt im Nahen Osten auch blicken, auf den Iran auch, der ja mächtigster Verbündete der Hisbollah ist, massiv also geht Israel gegen die Organisation und gegen das Land ja nicht erst seit heute vor. Aber von Teheran, da kam bislang wenig. Wird sich das jetzt möglicherweise ändern? Gab es schon Reaktionen?
Es gab Reaktionen, harte Worte gegen Israel. Das Ziel, dass sich die antizionistischen Kräfte, gemeint ist die Achse, sogenannte Achse des Widerstands, also Milizen aus Syrien, aus dem Irak, aus dem Jemen, die Houthis und natürlich die Hisbollah weiter gegen Israel wenden. Aber ob es jenseits der harten Worte auch einen direkten Angriff des Iran auf Israel gibt, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das gab es im April bislang einmal. Im Libanon gibt es auch Leute, die sagen, der Iran hält sich eigentlich fein raus. Die wollen Israel lieber mit arabischem Blut bekämpfen als mit iranisch-persischem. Also diese Frage wird uns wahrscheinlich noch weiter begleiten.
Also inwieweit wird der Tod auch insgesamt die arabische Welt gegen Israel und womöglich den Westen insgesamt weiter entgegenbringen, weiter aufwiegeln?
Das ist aus meiner Sicht durchaus zu vermuten. Wenn man sich in den letzten Wochen die Reden von Hassan Nasrallah angehört hat, dann war er gar nicht mal so der unerbittliche Scharfmacher. Und auch die Angriffe der Hisbollah auf Israel, die waren irgendwie immer noch mit angezogener Handbremse. Und dafür war, das sagen viele, Hassan Nasrallah verantwortlich, der manche heißblütigen Anhänger seiner Miliz eher gebremst hat. Wenn er nun weg ist, wird sicherlich kurzfristig kein Nachfolger seine organisatorische und charismatische Führung irgendwie gleich übernehmen können. Aber mittelfristig könnten Nachfolger von ihm durchaus noch radikaler und gewaltbereiter sein. Das wird sich zeigen.
Die Beobachtungen und Einschätzungen von Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten, der derzeit in Beirut sich aufhält. Die Tötung des Hisbollah-Anführers, die erfolgte kurz vor dem Jahrestag des Massakers, das Terroristen der Hamas am 7. Oktober ja verübt haben vor einem Jahr. Mehr als 1200 Menschen wurden in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seitdem herrscht Krieg zwischen Israel und der Hamas. Mit dem Libanon befindet sich Israel offiziell nicht im Krieg. Bettina Meyer erklärt, wie die Regierung in Tel Aviv und die israelische Armee nun diesen Angriff auf die Hisbollah und die Tötung Nasrallahs begründet hat.
In Israel lag die Spannung an diesem Wochenende förmlich in der Luft. Dann die Bestätigung. Der Chef der Hisbollah-Terrormiliz und einer ihrer Gründer wurde bei dem Luftangriff der israelischen Streitkräfte auf das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut getötet, hieß es in einer Mitteilung. Armeesprecher Daniel Hagari.
As of last night, Hisbollah's leader Hassan Nasrallah.
Seit der vergangenen Nacht ist Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah nicht mehr in der Lage, die Welt zu terrorisieren. Für viele von Nasrallahs Opfern über Jahrzehnte in Israel, Argentinien, Bulgarien, Syrien oder im Libanon wurde der Gerechtigkeit Genüge getan.
Justice has been served.
Es sei ein präziser Luftangriff der israelischen Armee auf das Hauptquartier der Hisbollah gewesen, das sich tief unter der Erde unter einem Wohngebäude in Beirut befunden habe. Die Armee gab außerdem bekannt, dass der Anführer des Südkommandos der Hisbollah, Ali Karki, ebenfalls getötet wurde. Israels Verteidigungsminister nannte Nasrallah einen Mörder. Er sei eine direkte Bedrohung für tausende Israelis gewesen.
To our enemies, I say, we are strong and determined.
Unseren Feinden sage ich, wir sind stark und entschlossen. Unseren Partnern sage ich, unser Krieg ist euer Krieg. Den Menschen im Libanon sage ich, wir führen nicht gegen euch Krieg. Es ist Zeit für eine Veränderung.
Our war is not with you. It's time to change.
Passend dazu hat die israelische Armee dem Angriff auf Nasrallah den Namen Neue Ordnung gegeben, weil sie hoffe, dass die Terrormiliz nun ihr Verhalten ändert. Am Nachmittag veröffentlichte die Luftwaffe eine Audioaufzeichnung, in der der Kommandeur des Angriffs, Thomas Barr, dem Piloten über Funk sagt: Sie haben hier einen Sieg abgeliefert, gut gemacht. Wir hoffen wirklich, dass wir dieser Terrororganisation den Kopf abgeschlagen haben. Sehr gut, wir sind sehr stolz. Den ganzen Tag über griff die Hisbollah allerdings wieder Ziele in Israels Norden an. Auch die israelische Armee setzt ihre Luftangriffe im Libanon fort. Am Morgen schlug gar eine Boden-zu-Boden-Rakete aus dem Libanon nördlich von Tel Aviv ein. Verletzte hat es nicht gegeben. Spaziergänger David Shalev ist erleichtert über die Nachricht von Nasrallahs Tod.
Absolutely fantastic news.
Absolut fantastische Nachrichten. Das hätten wir vor langer Zeit machen sollen. Das ist das Einzige, was verhindern kann, dass das Böse in dieser Welt die Macht übernimmt. Ich denke nicht, dass der Anschlag auf Nasrallah den Krieg beenden wird. Aber es zeigt der arabischen Welt, legt euch nicht mit uns an.
Don't screw with us.
Wenn es nach Israels Armee geht, ist die Bedrohung aber nicht vorüber. Die Hisbollah habe noch zehntausende Raketen im Arsenal, sagte ein Sprecher. Im Norden des Landes bleiben weiterhin Schulen geschlossen. Die Armee gab außerdem bekannt, die Hisbollah habe seit Kriegsbeginn mehr als 9500 Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert.
Bettina Meyer, und im Auswärtigen Amt in Berlin, da hat es eine Krisensitzung gegeben. Es ging um die Auslandsvertretungen in der Region. Markus Ambale.
Die Bundesregierung ist alarmiert wegen der neuen Eskalation im Nahen Osten. Der Krisenstab kam zu Beratungen im Auswärtigen Amt zusammen und beschloss, die Krisenstufe anzuheben für die deutschen Botschaften in Beirut und Tel Aviv und für das Vertretungsbüro in Ramallah im palästinensischen Westjordanland. Ein Teil des diplomatischen Personals wird von dort abgezogen, Familienangehörige werden an sichere Orte gebracht. Schon seit Monaten gilt eine Reisewarnung für den Libanon. Deutsche Staatsangehörige sind aufgefordert, das Land zu verlassen. Das Auswärtige Amt erklärte mehrfach, niemand dürfe darauf setzen, dass eine schnelle Evakuierungsaktion möglich ist.
Die Informationen waren das von Markus Sambale und wir kommen zu Inlandsthemen. Das war ja ein absoluter Eklat im Landtag von Thüringen, dort am vergangenen Donnerstag in Erfurt. Das Parlament hatte sich zu seiner ersten Sitzung nach der Landtagswahl getroffen. Ein Antrag von CDU und BSW, der sah dabei vor, die Regeln zur Wahl des Landtagspräsidenten zu ändern. Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD, der wollte aber nicht über diesen Antrag abstimmen lassen. Am Ende wurde das Verfassungsgericht eingeschaltet, das dann klar machte, dass der Antrag von CDU und BSW rechtskonform ist. Henry Bernhard hat das alles verfolgt, hat auch die heute wieder aufgenommene konstituierende Sitzung begleitet. Nach dem Spruch der Richter hielt sich der AfD-Alterspräsident heute an die Regeln.
Ich setze die erste Sitzung des Thüringer Landtags der 8. Wahlperiode fort.
Der Alterspräsident des Thüringer Landtags, Jürgen Treutler, AfD, moderierte die unterbrochene konstituierende Sitzung ruhig und gelassen, nachdem es am Donnerstag in Erfurt noch so geklungen hatte.
Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ihnen einen Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Das Thüringer Verfassungsgericht hatte sich nach einer Klage der CDU am Freitag mit der Frage zu beschäftigen, welche Aufgaben und Rechte ein Alterspräsident hat und ob Abgeordnete schon vor der Wahl eines Landtagspräsidenten das Recht haben, ihre Tagesordnung und auch ihre Geschäftsordnung zu ändern. Am späten Freitagabend stellte das Gericht in Weimar klar, der AfD-Abgeordnete Jürgen Treutler hatte als Alterspräsident seine Befugnisse weit überschritten und die Abgeordneten massiv in ihren Rechten beschnitten. Ihm gab das Gericht zu seiner Rolle als Alterspräsident noch mit:
Der Anknüpfung an das Lebensalter liegt die historisch überkommene Erwartung zugrunde, dass das Lebensalter und die diesem zugeschriebene Würde Garanten für die der Amtsführung nötige Autorität darstellen.
Am nunmehr zweiten Tag der konstituierenden Sitzung befolgte Treutler als Alterspräsident strikt die klaren Vorgaben des Verfassungsgerichtes. Am Donnerstag hatte er, sichtbar gesteuert durch seine AfD-Fraktion, Wortmeldungen von Abgeordneten rüde unterbunden und eine Abstimmung über die Änderung der Geschäftsordnung verhindert. Mit der modifizierten Geschäftsordnung wollten die Abgeordneten von CDU, BSW, Linke und SPD verhindern, dass einzig eine AfD-Kandidatin als Vertreterin der stärksten Fraktion zur Wahl als Parlamentspräsidentin steht. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Andreas Bühl, begründete heute den Antrag.
Es geht uns darum, ein sicheres Verfahren zu etablieren, das verhindert, dass der Landtagspräsident durch parteipolitische Taktiken instrumentalisiert wird.
Mit allen Stimmen außer denen der AfD wurde die Geschäftsordnung nun geändert. Zur Wahl zum Landtagspräsidenten standen Wiebke Musal, AfD, und Thaddäus König, CDU. Der Christdemokrat erhielt 54 von 88 Stimmen und verpflichtete sich zu einer überparteilichen Amtsführung, warb um Respekt und Anstand im Parlament.
Ich sitze nun vor Ihnen, aber ich stehe nicht über Ihnen.
Die Turbulenzen um die Wahlmodalitäten waren auch darin begründet, dass die Änderung des Wahlmodus erst unmittelbar vor der Wahl erfolgt war und mit der Parlamentstradition bricht, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt. Versuche von Rot-Rot-Grün, diesen Modus noch vor der Landtagswahl zu verändern, waren an der CDU gescheitert. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Torben Brager, mutmaßte heute über die Motivation der CDU.
Sie spekulierten darauf, bei der Thüringer Landtagswahl stärkste Kraft zu werden. Und sie wollten sich dieses Recht nicht nehmen lassen, dann das Vorschlagsrecht zu haben für das Amt des Parlamentspräsidenten.
Drei der vier Vizepräsidenten des Landtags sind ebenfalls gewählt. Nur der AfD-Kandidatin Wiebke Musal verweigerten die Abgeordneten eine Mehrheit. Vermutlich lag es an ihrer Vorstrafe wegen Betrugs. Die Fraktionen haben jedoch signalisiert, dass sie einen aus ihrer Sicht geeigneteren Kandidaten wählen würden. Der Direktor des Thüringer Landtags, Jörg Kopfer, zeigte sich nach der am Ende gelungenen konstituierenden Sitzung immer noch erschüttert vom Geschehen zu Beginn der Sitzung am Donnerstag.
Die Eskalation bestand darin, dass man grundlegende Verfassungsprinzipien ganz offensichtlich nicht hinreichend respektieren und umsetzen wollte. Etwas, was es in der bundesdeutschen Parlamentsgeschichte so noch nicht gegeben hat.
Ja, und heute konnte dann der Landtag in Thüringen einen Landtagspräsidenten wählen. Henry Bernhard hat das für uns in Erfurt verfolgt. Die Grünen in einer tiefen Krise nach den Schlappen bei den zurückliegenden Landtagswahlen. Die Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Umid Nuripur, die traten zurück und überraschten damit auch in den eigenen Reihen recht viele. Die Grünen-Politiker Franziska Brandner und Felix Banatschak, die wollen jetzt für den Parteivorsitz kandidieren. Neu aufstellen also, um auch neu durchzustarten. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio hat da Stimmen zusammengetragen.
Es zeigt sich, wie hart das politische Geschäft manchmal sein kann, hat Robert Habeck gleich nach dem Rücktritt von Omid Nuripur und Ricarda Lang erklärt. Sie haben der Partei einen großen Dienst erwiesen, das werde ich denen nie vergessen. Voller Empathie kommentierte der Vizekanzler den Schritt. Und doch wird er den Verdacht nicht los, dass er nachgeholfen haben könnte, dass es ihm darum ging, eigene und andere Leute für seine Kanzlerkandidatur um sich zu scharen. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks widerspricht der Wirtschaftsminister allerdings dem Eindruck, Druck ausgeübt zu haben.
Aber ja, es sieht so aus, als ob das eine sehr gute Teamaufstellung sein kann. Und diese Teamaufstellung ist natürlich das Beste, was man machen kann. Die Grünen sind eine Partei mit sehr vielen Individualisten. Die Tradition der Partei ist nicht, dass man irgendwie per Ordre Mufti da durchregiert. Das müssen immer sehr viele Leute das Gefühl haben, dass sie zusammen gut wirken können.
Ob das neue Team die grüne Basis überzeugt, muss sich allerdings noch zeigen. Der Parteitag im November entscheidet über die neue Spitze. Die 45-jährige Franziska Brandner ist eine enge Habeck-Vertraute, gilt als wirtschaftsnah und pragmatisch. Felix Banatschak, 34 Jahre alt, Mann des linken Flügels, hat den Landesverband NRW geführt, sitzt heute für die Grünen im Bundestag und gilt als begabter Rhetoriker. Die Finanz- und Wirtschaftspolitik dürfte zu einem zentralen Thema des Wahlkampfs werden. Aber Robert Habeck macht im Deutschlandfunk klar, auch in der Migrationspolitik neue Antworten geben zu wollen.
Erstens, ja, die Rechtsdurchsetzung an den Grenzen und bei der Registrierung muss erfolgen. Steuern, kontrollieren, regulieren, das ist notwendig. Zweitens, die Menschen, die hier sind, sollen möglichst gut integriert werden. Und dann drittens, das individuelle Recht auf Asyl dann nicht in Frage stellen.
Konsequente Abschiebungen auch nach Afghanistan oder Syrien hält er für unausweichlich. Wer hier schwere Straftaten begehe, habe sein Recht auf Asyl verwirkt. Im Bundesrat zeigte sich gestern, dass schwarz-grün geführte Länder in der Migrationspolitik an einem Strang ziehen können.
Dass die Union in den Ländern, anders als die Oppositionsunion in Berlin, vernunftbegabte, pragmatische und rationale Politik zu machen, bereit ist.
Damit meint Habeck auch Hendrik Wüst, den Christdemokraten, der in Nordrhein-Westfalen mit den Grünen regiert. Der allerdings dreht den Spieß bei Welt-TV um. Im Bund fehle es den Grünen gerade in der Migrationspolitik am nötigen Realitätssinn.
Es sind oft die Grünen im Bund, die Dinge, die notwendig sind und jetzt gemacht werden müssen, nicht wollen. Es läuft jetzt offensichtlich auf Herrn Habeck als Kanzlerkandidat hinaus. Die Partei wird ein Stück umgebaut, so wie er es meint zu brauchen. Da muss aber auch innerlich was passieren.
Dass allerdings CSU-Chef Markus Söder eine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl strikt ablehnt, hält Hendrik Wüst für einen Fehler. Es mache keinen Sinn, jetzt schon etwas auszuschließen.
Demokraten müssen untereinander gesprächsfähig sein. Und da muss man schauen, mit wem man am besten die Probleme der Zeit lösen kann.
Ja, die Grünen also vor ihrem Parteitag. Die Partei wird umgebaut. Derweil hat als vierter Landesvorstand der Grünen Jugend der von Nordrhein-Westfalen auch angekündigt, aus der Partei auszutreten. Die Töne von Vizekanzler Robert Habeck übrigens stammen, haben wir auch im Beitrag von Frank Kapellan schon gehört, aus dem Interview der Woche, das Sie bei uns im Programm morgen Vormittag in voller Länge hören können. Dann ab kurz nach 11 hier im Deutschlandfunk. Eine entscheidende Wahl für die Zukunft der Alpenrepublik ist es. Die Nationalratswahl morgen, immer noch knapp in den Umfragen vorne, ist die rechtspopulistische FPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Kickl, der nochmal weit rechts ausholte vor seinen Fans auf historisch besetzten Boden vor dem Stephansdom in Wien. Alle anderen Parteien haben ebenfalls ihre Abschlusskundgebungen abgehalten. Und nun ist der Wähler dran morgen. Der Abschlussbericht zum österreichischen Wahlkampf, der kommt von Wolfgang Fichtel.
Im Wiener Stephansdom läuten die Glocken, weil sie immer um diese Zeit läuten. Egal, wer unten auf dem Stephansplatz steht und warum.
Wir stehen heute da, weil vor 25 Jahren hier Jörg Haider am Stephansplatz gestanden ist mit seiner Schlusskundgebung.
Herbert Kickl steht da, der Vorsitzende der FPÖ. Vor 25 Jahren noch Lehrling beim Rechtspopulisten Jörg Haider am selben Platz. Jetzt ist er selber der Spitzenkandidat für die Nationalratswahl der in Teilen rechtsextremen FPÖ.
Und deshalb brauchen wir abschließend Remigration.
Remigration. Grüne Klimaterroristen, rote und schwarze Politmaden, alles O-Ton Kickl. Seit die FPÖ auf der Welle der Corona-Gegner stark wurde, wurde ihr Frontmann Herbert Kickl immer radikaler. Und steht im Moment, wenn auch nur mehr knapp, für die in den Umfragen stärkste Partei.
Wir wollen keine Nazi-Schule!
Am Rand der FPÖ-Kundgebung Demonstranten gegen den Möchtegern-Volkskanzler. So beschreibt Kickl, bewusst an Nazi-Sprache angelehnt, die Position, die er nach der Wahl anstrebt, im Bundeskanzleramt am Wiener Ballhausplatz. Dort amtiert noch Karl Nehammer, Bundeskanzler, ÖVP-Vorsitzender, seit Januar auch im Dauerwahlkampf, in dem die Nehammer ÖVP auch FPÖ-Themen besetzt hat. Migration ist das Wichtigste, vor allem der Kampf gegen illegale Migration. Aber eins betont Nehammer auch auf seiner letzten Kundgebung, egal wer am Ende welchen Koalitionspartner braucht, nicht mit Kickl.
Ich habe klargemacht, mit wem es nicht möglich ist, eine verantwortungsvolle, tragfähige Regierung zu bilden. Der derzeitige Anführer der FPÖ erfüllt diese Kriterien nicht, daher habe ich ihn davon ausgeschlossen.
Ohne Kickl heißt aber nicht unbedingt ohne FPÖ. Da gäbe es auch Vernünftige, sagt der ÖVP-Mann Nehammer, der im Endspurt immer weiter aufgeholt hat. Die ÖVP zwar immer noch auf Platz 2 in der Sonntagsfrage, bei manchen Umfragen aber nur noch mit einem Prozentpunkt Abstand hinter der FPÖ. Alles offen am Wahltag. Auch wer mit wem koalieren wird. Die SPÖ ist abgeschlagen die drittstärkste Kraft, auch ein möglicher Koalitionspartner für die ÖVP, dann aber garantiert ohne FPÖ. Das will der SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler zum Schluss nochmal gesagt haben.
Wir sind die Brandmauer gegen alles, was diese demokratische Republik gefährdet.
Aber wenn die kleineren Parteien über die 4%-Hürde kommen, dann wird es nicht reichen für eine sowieso nicht so große schwarz-rote Koalition. Dann bräuchte es eine dritte Kraft. Die Grünen, nicht erfolglos, aber zerschlissen in 5 Jahren Koalition mit der ÖVP, werden es nicht sein. In Frage kämen erstmals die liberalen Neos. 10% werden den Neos zugetraut.
Vor den Nationalratswahlen in Österreich morgen die Einschätzung und der Beitrag von Wolfgang Fichtel. Der Papst in Belgien, und da bläst ihm ordentlich Wind entgegen. Auch in Belgien wurde die katholische Kirche von Missbrauchsskandalen erschüttert, steckt in einer Krise. Annabel Brockus hat beobachtet, wie viel Raum das Thema auch am zweiten Tag des Besuches eingenommen hat.
Papst Franziskus haben die Jugendlichen an diesem Samstag nur vom Weiten gesehen.
We saw him at the Cathedral of Laeken,
sagt Nathan. Der Papst war gerade an der Kathedrale Kokelberg in Laeken, als Nathan und seine Freunde daran vorbeigepilgert sind. Sie nehmen in Brüssel an einem Mini-Weltjugendtag teil und pilgern 7 Kilometer aus der Stadt zum Veranstaltungsort. Sie nutzen die Zeit, um sich noch besser kennenzulernen, erzählt Nathan.
We talked about ourselves, my studies.
Sie reden über das Studium, die Zukunft, ihren Glauben, aber auch die Kriege und Konflikte auf der Welt.
What we think about the world during this time? About the conflicts, the war.
Über den Papst hätten sie noch nicht geredet, sagt Nathan. Aber mit seinen Eltern habe er gestern über das Kirchenoberhaupt gesprochen und wie dieses mit Fällen sexualisierter Gewalt umgeht.
It's not his fault, really.
Die seien nicht der Fehler des Papstes. Aber wichtig ist, sagt Nathan, dass der Papst die Überlebenden unterstützt und die Taten nicht verstecken will.
I think that's the point.
Beim Papstbesuch in Belgien ist das ein zentrales Thema. Seit 14 Jahren versucht die belgische Justiz, das Thema aufzuarbeiten. Vom Papst erwarten sich viele Belgier und besonders Betroffene konkrete Schritte dazu.
Das ist nicht allein eine morale Verpflichtung.
Moralisch Verantwortung zu übernehmen reiche nicht aus, sagte gestern der Premierminister Alexander De Croo im Schloss von Laeken. Dort, wo gestern deutlich Kritik am Papst und der Kirche geäußert wurde, pilgern heute über 3000 Jugendliche vorbei. Auch Simon und Jordan aus Westflandern. Sie suchen den Weg.
Where is the road?
That side.
Thank you.
Simon und Jordan wollen auf dem Pilgerweg zeigen, dass es noch junge Katholiken in Belgien gibt. Simon glaubt, dass eigentlich mehr Menschen glauben, aber das nicht zeigen können oder wollen.
It's a very bad look on the Belgian church.
Die Fälle sexualisierter Gewalt hätten für ein schlechtes Image gesorgt. Für den 28-Jährigen geht es aber nicht um die Institution, sondern um Gott.
For me it's not the institution why I believe it, because God is our savior.
Man müsse den Leuten also die echte Kirche zeigen. Dazu müsse die Kirche aber attraktiver werden.
When you arrive in a church, you're all alone. Nobody comes to say hello, welcome or.
In der Kirche könnte es manchmal einsam und langweilig sein, sagt er. Es seien vor allem alte Leute, die hingehen. Er selbst geht ein- bis zweimal die Woche zur Messe. Morgen wird er sie mit Papst Franziskus und etwa 35.000 weiteren Gläubigen im König-Badouin-Stadion feiern. Die Tickets waren innerhalb von 90 Minuten weg. Für die Jugendlichen gibt es extra Plätze. Auch Marie wird an der Messe teilnehmen. Sie hat Papst Franziskus bereits auf dem Weltjugendtag in Lissabon gesehen.
We loved his mass and the
Sie habe seine Messe geliebt, mit jungen Leuten da zu sein, die alle an das Gleiche glauben. Das sei eine besondere Umgebung.
Very nice.
Annabel Brockus über den Papstbesuch in Belgien. Und damit kommen wir um gleich 18.35 Uhr zum Sport. Heute mit meinem Kollegen aus der Sportredaktion, Benedikt Kaninski.
Ja, und in der Bundesliga laufen die ersten Minuten beim Topspiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Noch steht es 0:0 in der Allianz Arena. Der SC Freiburg ist eigentlich bisher sehr stabil in die neue Saison gestartet. Heute hatte der FC St. Pauli Freiburg aber ordentlich erwischt und 3:0 gewonnen. Detlef Lindner berichtet vom ersten Saisonsieg der Norddeutschen.
Der Aufsteiger überließ den Gastgebern zwar häufig den Ball im Mittelfeld, zeigte sich dann aber selbst im Abschluss als äußerst effizient. Elias Saad, der Tuneser, traf früh nach einer knappen Viertelstunde zur 1:0-Führung, machte später dann nach einem herrlichen Alleingang gar das 3:0. Dazwischen hatte Efo Lehan noch vor der Pause die 2:0-Führung für Pauli erzielt. Der Sportclub mit wenigen guten Chancen. Grifo scheitert per Strafstoß am wenig beschäftigten Keeper Nicolas Vassil. Vermeintliche Lienhardt- und Doan-Treffer fanden nach Videobeweis keine Anerkennung. St. Pauli holt damit den ersten Bundesligasieg der Saison.
Beim FC Augsburg werden die Sorgenfalten größer. Gegen Leipzig wirkte vor allem die Defensive viel zu wackelig. Leipzig gewinnt mit 4:0. Thomas Kunze.
11. Minute, Openda überlässt den Ball für Šeško, der zieht aus 19 Metern ab. Das war das 1:0. 4 Minuten später, toller Flankenlauf von David Raum auf den Schädel von Benjamin Šeško. Der nickt ein zum 2:0. Augsburg dann mit der Möglichkeit, es gab 11 Meter nach Foul an Giannoulis. Raoleu schnappte sich die Kugel, aber Peter Gulaschi, Leipzigs Keeper, parierte grandios. Nach der Pause dann die ganz schnelle Klarstellung, 46. Minute, Luis Openda mit dem 3:0 und in der 57. Minute brachte Xavi dann den Deckel freistehend drauf. Eine klare Angelegenheit für RB Leipzig, das den FC Augsburg mit 4:0 schlägt.
Der VfL Wolfsburg ist nicht gut in die neue Saison gekommen und heute waren ausgerechnet die eigentlich starken Stuttgarter zu Gast. Lange sah es aber nach einer Überraschung aus. Kurz vor Schluss machte Stuttgart aber noch das 2:2. Michael Augustin berichtet.
Der VfB Stuttgart war die bessere Mannschaft, teilweise 78% Ballbesitz im ersten Durchgang. Trotzdem die Führung für Wolfsburg, 1:0, Wind, 20. Minute. Nach 32 Minuten der Ausgleich für den VfB. Mio scheitert mit einem Foulelfmeter an Grabara, versenkt aber den Nachschuss. Und nach 63 Minuten dann eine Schwächung für den VfB, gelb-rot für Kapitän Karasor. 5 Minuten später das 2:1 für Wolfsburg, Amora hat's gemacht. Derselbe Spieler sah dann 6 Minuten später die rote Karte, aber die nahm der Schiedsrichter zurück, nachdem der Videoassistent eingegriffen hatte. Und in der 7. Minute der Nachspielzeit Undav mit dem verdienten Ausgleich für Stuttgart.
Heidenheim klopft in der Tabelle wieder oben an und steht nach dem 2:0-Sieg heute gegen Mainz auf dem 5. Platz. Stefan Kerstold.
Das 0:1 nach 15 Minuten, Marvin Pieringer, artistisch im Fallen, brachte er den Ball im Tor von Robin Zentner unter. Dann gab es Gelb-Rot gegen Hanke Olsen, den Mainzer, nach einer halben Stunde. Dann aber wieder Gleichzahl, weil Niklas Dorsch, der Heidenheimer, glattrot sah, 10 Minuten vor dem Ende. Aber den nächsten Treffer machten wieder die Heidenheimer. Ein Kopfball von Jan Schöppner zum 0:2 Endstand. Die Mainzer zu Hause noch ohne Sieg, Heidenheim nach 2 Niederlagen in Folge mit dem Auswärtsdreier 2:0 beim FSV Mainz 05.
7 Monate mussten die Gladbach-Fans auf einen Heimsieg warten. Heute war es dann tief in der Nachspielzeit soweit, 1:0 gegen Union Berlin. Marc Eschweiler berichtet.
In der 96. Minute fiel das Tor des Nachmittags. Flanke Robin Hack und der eingewechselte Schwanschara köpft entschlossen ins Tor zum 1:0-Sieg für Borussia Mönchengladbach. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Borussia. Union war in der zweiten Halbzeit lange die bessere Mannschaft, ohne sich aber große Torchancen zu erarbeiten. Bis zur 86. Minute, da streifte ein Schuss vom eingewechselten Vertessen bei den Unionern am Außenpfosten ins Tor aus. Und so setzte Schwanschara in der Nachspielzeit den Schlusspunkt in diesem Spiel.
Der Tod von Radsport-Juniorin Muriel Fura bei der Straßenradweltmeisterschaft in Zürich überschattet die Rennen weiter. Im Sinne der Familie ging es heute mit dem Straßenrennen der Frauen weiter. Holger Gerska berichtet.
Wie vor zwei Jahren bei der WM in Australien, wieder ein bitterer vierter WM-Platz für Liane Lippert. In einem total verregneten und damit sehr schweren WM-Rennen lag die dreimalige deutsche Meisterin lange auf Medaillenkurs. Aber auf den letzten Kilometern begannen die Frauen in der kleinen Spitzengruppe zu taktieren, sodass sechs Fahrerinnen um die Medaillen sprinten konnten und Liane Lippert vierte wurde. Den Weltmeistertitel bejubelte wie vor einem Jahr die Belgierin Lotte Kopecky vor der zweimaligen Zeitfahrweltmeisterin Chloe Deigert aus den USA. Es gab aber eine deutsche Medaille, denn Antonia Niedermeyer freute sich über WM-Platz 3 in der U23-Wertung.
Und soweit zum aktuellen Sport. Ab 19.10 Uhr dann Sport am Samstag.
Vielen Dank, Benedikt Kaninski. Und das war's von uns. Die Informationen am Abend, die gehen zu Ende. Ich bin Petra Einsminger und bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Samstagabend.